SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Pascal Fournier, guten Abend. Im Verteidigungsministerium wurde heute über die Zukunft des Schützenpanzers Puma beraten. Zur Erinnerung, bei einem Manöver im Dezember waren von 18 Fahrzeugen dieses Typs 18 ausgefallen. Da hätte es also schon in Friedenszeiten einiges zu beraten gegeben. In Kriegszeiten ist der Komplettausfall des Pumas ein Desaster. Verteidigungsministerin Lamprecht legte den Kauf weiterer Fahrzeuge erstmal auf Eis. Heute, nach Beratungen mit Vertretern der Rüstungsindustrie, sagte sie in Berlin:
Wir wissen genauer, dass es Probleme bei der Abstimmung gibt zwischen der Truppe, zwischen der Industrie, dass wir da deutlich besser werden müssen, dass unsere Leute in der Truppe auch deutlich besser ausgebildet werden müssen, mehr Möglichkeiten haben müssen, um zu üben. Es gibt auch Hausaufgaben, die an die Industrie gehen, die gemacht werden müssen. Es gibt Hausaufgaben, die wir auch gemeinsam machen müssen. Dazu gehört eben auch die Abstimmung, dass immer dann, wenn Schäden auftreten, diese auch entsprechend weitergeleitet und dann eben auch ausgewertet und behoben werden können. Von daher gibt es viel zu tun.
Nichts Neues gibt's in Sachen Leopard 2, denn das ist ja der Panzer, der im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion steht. Polen hatte ja angekündigt, Leopardpanzer in die Ukraine liefern zu wollen, wenn die Bundesregierung denn zustimme. Das tut sie offenbar weiterhin nicht. Zumindest einer nicht. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Kanzler Scholz bleibt dabei. Auch trotz des öffentlich immer stärker werdenden Drucks, künftig auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine zu liefern, werde Deutschland jeden Schritt, wie in der Vergangenheit, auch eng abgestimmt mit Freunden und Verbündeten gehen. Auf die Ankündigung Polens, Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefern zu wollen, ging Scholz dabei ebenso wenig ein wie auf den Hinweis des Vizekanzlers Habeck, Berlin solle sich nicht in den Weg stellen, wenn andere Länder Entscheidungen zur Unterstützung Kiews treffen, unabhängig davon, welche Entscheidung Deutschland treffe. Scholz erklärte vielmehr, die wichtige Ansage an Russland sei jetzt, dass Deutschland die Ukrainer weiter so lange mit Waffen beliefere, wie es erforderlich sei.
Schätzungsweise 30 Aktivisten halten sich noch im Braunkohledorf Lützerath auf. Zwei halten sich weiter in Tunneln verschanzt. Es sind vermutlich die letzten Stunden von Lützerath. Das letzte Haus und die letzten Baumhäuser sollen heute noch geräumt werden. Gerade noch rechtzeitig kam am Nachmittag Überraschungsbesuch ins Dorf. Thomas Wenkert berichtet.
Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat am Nachmittag Lützerath überraschend besucht. Von dem Ausmaß der Zerstörung zeigte sich Thunberg geschockt. Sie sei solidarisch mit den Aktivisten in Lützerath. Die Kohle müsse im Boden bleiben. Den Aktivisten, die schon seit mehreren Stunden auf meterhohen Holzkonstruktionen ausharren, rief sie mehrmals zu, auf Englisch und Deutsch: Ihr seid nicht allein. In Lützerath selbst gehen die Räumungsarbeiten weiter. Immer wieder werden Aktivisten von den Dächern der Häuser und von Holzkonstruktionen runtergeholt. Der RWE-Konzern hat mit der Rodung weiterer Bäume begonnen. Auch erste Hallen werden abgerissen.
Wo wir es gerade vom Bergbau haben: Eilmeldung gestern Nachmittag. In Schweden ist vermutlich Europas größtes Vorkommen an seltenen Erden entdeckt worden. Irreführender Name, das sind ja eigentlich Metalle, die insbesondere für moderne Batterien, Akkus und für unzählige elektronische Bauteile wichtig sind. Hauptproduzent und Exporteur bisher China. Was auch erklärt, weshalb die gestrige Meldung aus Schweden Wellen geschlagen hat. Wobei, so hoch hätten sie gar nicht schlagen müssen, so Jochen Kolb, Professor für Geochemie und Lagerstättenkunde am KIT in Karlsruhe, heute im SWR-Interview.
Also die seltenen Erden sind gar nicht so seltene Erden. Die gibt es auch bei uns in Deutschland in unterschiedlichen Konzentrationen in den Gesteinen. Wir haben zum Beispiel hier im Südwesten im Kaiserstuhl seltene Erdenanreicherungen, die auch schon mal wissenschaftlich untersucht worden sind.
Seltene Erden sind nicht die einzigen Rohstoffe, die auch in unseren Böden vorkommen. Kolb nannte außerdem Platin, Lithium und Graphit. Und tatsächlich hätte Europa hier die Möglichkeit, sich von anderen Weltregionen zumindest ein Stück weit unabhängiger zu machen. Allerdings ist dafür einiges an Vorarbeiten und Investitionen nötig. Selbst mit Blick auf die großen Lagerstätten in Schweden genügt es nicht, die seltenen Erden einfach auszubuddeln, so der Pforzheimer Materialforscher Carlo Burkhardt heute bei den Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Rundfunks.
Man muss erst die Steine zerbrechen, dann muss man die seltenen Erden extrahieren, dann muss man sie separieren und erst dann hat man ein Oxid und auch dieses Oxid muss zu Metall gemacht werden. Und da liegt für Europa im Moment die eigentliche Schwierigkeit, dass wir derzeit keine Industrie haben, die aus den seltenen Erdoxiden dann die Metalle macht. Und es ist also nicht damit getan, seltene Erden zu finden, um das Ganze dann industriell verwertbar zu machen, sind 10 bis 15 Jahre realistisch. Wenn es schlecht läuft, können es auch 20 Jahre sein.
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des vergangenen Jahres waren ja nun wirklich alles andere als günstig. Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Inflation, vor allem hohe Energiepreise, Lieferengpässe, Fachkräftemangel. Entsprechend laut und zahlreich waren die ökonomischen Unkenrufe. Angesichts dessen hatte die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes Ruth Brandt heute für 2022 eher Unerwartetes mitzuteilen.
Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt für Deutschland nahm um 1,9% zu. Damit übertraf das Bruttoinlandsprodukt wieder das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019.
Wachstumsmotor waren vor allem die Verbraucher, die im vergangenen Jahr 4,5% mehr ausgegeben haben. Auch die Unternehmen haben im vergangenen Jahr wieder mehr Geld investiert, etwa in Maschinen, Anlagen oder Fahrzeuge. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg um gut 1% auf 45,5 Millionen. Das waren so viele Beschäftigte wie nie zuvor in Deutschland. Beim Blick nach vorn sagen die meisten Ökonomen ein eher durchwachsenes Jahr für die deutsche Wirtschaft voraus. Ein schwaches erstes Halbjahr, eine anschließende Wirtschaftserholung, das ist das Bild, das die Wirtschaftsforscher derzeit für uns bereithalten.
Gemessen an den dunkeldüsteren Prognosen definitiv ein Lichtblick, Alexander Schmidt berichtete. Und die nächste Lockerung. Vom 2. Februar an soll die Maskenpflicht im Fernverkehr wegfallen. Das hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach heute bekannt gegeben. Susanne Blank.
Lauterbach begründete den Schritt mit der derzeitigen Corona-Lage. Die habe er gemeinsam mit verschiedenen Landesregierungen und Experten neu bewertet. Demnach sind die Inzidenzen und die Hospitalisierungsrate vergleichsweise niedrig und die Immunität in der Bevölkerung hoch. Nun soll die Maskenpflicht im Fernverkehr früher abgeschafft werden als ursprünglich geplant. Bisher sollte die Schutzmaßnahme bis zum 7. April bestehen bleiben. Lauterbach appellierte jedoch an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, weiterhin freiwillig Maske zu tragen.
Fokus Südwest.
Seit 2004 gibt es an baden-württembergischen Gymnasien das G8, sprich Abi nach 8 Jahren. Und seit der Einführung gibt es einen erbitterten Streit zwischen Befürwortern von G8 und denen der bisherigen Variante G9. Nun hat die FDP im Land vorgeschlagen, flächendeckend in ganz Baden-Württemberg zu G9 zurückzukehren. Bei Grün-Schwarz haben die Liberalen damit aber auf Granit gebissen. Knut Bauer.
Eine generelle Rückkehr zum 9-jährigen Gymnasium lehne er ab, weil dafür 1.400 Deputate benötigt werden und es gar nicht genügend Lehrkräfte gebe, sagte Grünen-Fraktionschef Schwarz. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hagel verwies auf den Koalitionsvertrag, wonach es in dieser Legislaturperiode keine Schulstrukturdebatte gebe. Danach müsse allerdings über eine Rückkehr zu G9 nachgedacht werden, weil der erhoffte Effekt des 8-jährigen Gymnasiums ausgeblieben sei, Abiturienten früher ins Berufsleben zu bringen. Die SPD-Landtagsfraktion kritisiert, dass die grün-schwarze Landesregierung den Wunsch vieler Eltern nach G9 ignoriere. Auch der Philologenverband begrüßt den Vorstoß der FDP für das 9-jährige Gymnasium.
Fluthelfer haben vor dem Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags berichtet, dass sie während der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 zunächst ziemlich auf sich allein gestellt waren. Eine Koordination durch eine staatliche Instanz habe es nicht gegeben, so der nordrhein-westfälische Unternehmer Wipper Fürth. Besser sei es erst nach 3 bis 4 Wochen gelaufen. Matthias Zahn berichtet aus Mainz.
Er sei am Tag nach der Flut mit seinem Traktor nach Walporzheim gefahren und habe auf eigene Faust Schuttberge weggeräumt, so Wipper Fürth. Alles, was man gebraucht habe, habe man selbst organisiert. Von der Landesbehörde ADD sei nichts gekommen. Der Organisator des Helfer-Shuttles berichtete, zunächst habe man in Eigeninitiative 300 Helfer pro Tag ins Ahrtal gebracht. Eine Woche später seien es 3000 gewesen. Die ADD habe sich nach 10 Tagen gemeldet. Vorher habe es keine Koordination durch staatliche Stellen gegeben. Ein Bauunternehmer sagte, er habe mit schwerem Gerät erst einmal auf eigene Faust eine Bundesstraße wieder befahrbar gemacht. Nach 2 Tagen habe er dann einen offiziellen Auftrag durch den Landesbetrieb bekommen.
Und sonst so?
Beginnt am kommenden Montag die Berlin Fashion Week. Endlich sagt uns wieder jemand, was wir tragen müssen, um hip, cool, trendy zu sein oder wie auch immer man das heutzutage nennt. Wobei es scheint, als sei die Vorbild- und Leitfunktion der Fashion Week eher überschaubar. Zumindest, wenn man sich in der Innenstadt von Stuttgart umhört.
Ich gucke in den Schränken von Familien und Freunden, Secondhand, und ansonsten versuche ich das zu tragen, was ich schon habe.
Ja, versuche so wenig Klamotten wie möglich zu haben. Also relativ Basisfarben, blau, weiß, schwarz, braun. Und damit kommt man eigentlich immer ganz gut durch und man hat nicht ganz so einen großen Kleiderschrank.
Doch, tatsächlich, mich interessiert es sogar, welche Farben zum Beispiel jetzt im Winter im Trend sind, welche Farben im Sommer im Trend sind. Das finde ich tatsächlich total interessant und ich versuche mich da auch ein bisschen nachzurichten.
Na, in Sachen Begeisterung ist da aber noch Luft nach oben. Wie schrieb einst Joachim Ringelnatz? Für die Mode, nicht dagegen, sei der Mensch, denn sie erfreut, wenn sie sich auch oft verwegen, vor dem größten Kitsch nicht scheut.